NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Sabine Rhein. Schönen guten Abend. Darum ging und geht es heute. Mehr Extremisten, mehr Gewalt in Deutschland. Der Bundesinnenminister hat den Verfassungsschutzbericht 2013 vorgestellt. Hören Sie dazu auch unseren Kommentar. Blutiger Kampf im Irak. Schauplatz war unter anderem heute eine große Ölraffinerie. Ja zu Pofalla. Aufsichtsrat der Bahn stimmt dem Wechsel des früheren Kanzleramtsministers zur Bahn zu. Thronwechsel in Spanien. Juan Carlos hat seine Abdankungsurkunde nun unterzeichnet. Und natürlich schalten wir am Ende der Sendung nach Brasilien zur Begegnung Niederlande gegen Australien und besprechen alles andere, was heute dort wichtig war und wird. Extremisten auf der rechten und auf der linken Seite, vor allem aber die Bedrohung durch Islamisten. Darüber lässt sich einiges lesen im neuen Jahresbericht des Verfassungsschutzes. Vor allem die Gewalt der Neonazi-Szene, heißt es, Gewalt gegen Ausländer, eine vergiftete Stimmung gegenüber Fremden macht Sorgen, sagt Innenminister de Maizière. Bei der Vorstellung des Berichtes stand allerdings Deutschland als weiterhin potenzielles Anschlagsziel islamistischer Terroristen im Mittelpunkt. Volker Schaffranke hat zugehört.
Man sah in nachdenkliche Gesichter von Innenminister de Maizière und Verfassungsschutzpräsident Maaßen. Denn die deutschen Sicherheitsbehörden stehen vor einer neuen Herausforderung. Die Gefahr durch islamistische Terroristen in Deutschland ist größer denn je. Vor allem junge Männer aus Deutschland lassen sich hier anwerben, reisen nach Syrien, um sich im dortigen Bürgerkrieg zu Terroristen ausbilden zu lassen, mit nur einem Ziel, zurück in ihre Heimat nach Europa zu reisen, um Anschläge zu verüben, stellt der Chef des Verfassungsschutzes Hans-Georg Maaßen fest.
Das macht deutlich, wie drängend diese Situation ist und dass wir zu Recht Sorge haben müssen, dass es Rückkehrer gibt, die wir nicht auf dem Radarschirm haben, wo unsere guten Partner im Ausland uns mal keinen Hinweis geben und dass diese Leute nach Deutschland einreisen und möglicherweise Anschläge begehen könnten.
Das Internet spielt dabei eine entscheidende Rolle. Hier findet der Erstkontakt zu den jungen Männern statt, immer seltener über klassische Webseiten, sondern meist über harmlos wirkende Freundschaftsanfragen bei sozialen Netzwerken.
Ich würde sagen, sie werden angefixt bei Spenden und Benefizveranstaltungen für Syrien, gelangen dann in die Hände der Rekruteure und landen dann in Syrien. Und in einigen Fällen haben wir dann erst durch Mitteilungen von ausländischen Diensten erfahren, dass Deutsche, die wir gar nicht kannten, dort ums Leben gekommen sind oder dass sie da in Kampfhandlungen verwickelt sind.
Mehr als 300 sogenannte Gotteskrieger leben noch in Syrien und kommen aus Deutschland. Bisher sind 100 von ihnen wieder zurückgekehrt. Mit welchen Plänen? Das ist auch für die Verfassungsschützer nicht ganz klar. Deutschland müsse mit Anschlägen dieser Rückkehrer rechnen, macht Innenminister de Maizière sehr deutlich.
Aus einer abstrakten Gefahr von kampfbereiten Rückkehrern ist eine konkrete, tödliche Gefahr geworden.
Darum sei Deutschland auch auf Informationen von ausländischen Geheimdiensten angewiesen, so de Maizière, und schließt den US-Geheimdienst NSA explizit ein.
Es liegt beides im deutschen Interesse, die Belange der Spionageabwehr auch gegenüber befreundeten Staaten nachdrücklich zu vertreten und den relevanten Sachverhalten entschlossen nachzugehen. Und andererseits die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Partnern zum Schutz der Menschen in Deutschland intensiv zu pflegen und fortzusetzen.
Beim Rechts- und Linksextremismus ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen, aber die Gewaltbereitschaft sowohl im rechten als auch im linken Milieu wird immer größer. Jeder zweite Rechtsextremist wird als gewaltbereit eingestuft und die Anschläge, zum Beispiel auf Asylbewerberheime, hat um 20% zugenommen. Sorge bereitet de Maizière, dass immer mehr Polizeibeamte schwer verletzt werden, wenn linke Gruppierungen demonstrieren.
Wir haben das zuletzt sehr eindrucksvoll erlebt bei den Auseinandersetzungen rund um die Rote Flora in Hamburg. Dort wurden mehr als 170 Polizisten durch 4000 gewaltbereite sogenannte Autonome verletzt.
Der Bundesinnenminister bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes. Quasi keine Rolle beim Bericht spielt die Spähaffäre der NSA. Es gebe nichts Neues, so de Maizière. Islamisten, Rechts- und Linksextremisten sind das Thema. Was sagt uns das unterm Strich? Hören Sie einen Kommentar dazu von Dietmar Riemer.
Der Verfassungsschutzbericht 2013 zeigt, dass Deutschland Zielgebiet terroristischer Anschlagsplanungen bleibt und dass die Arbeit der sogenannten Dienste immer komplexer wird. Zudem hat sich das atmosphärische, das gesellschaftliche Umfeld, in dem die Geheimdienste arbeiten, zu ihrem Nachteil verändert. Das hat natürlich zu tun mit den Auswüchsen der NSA-Affäre und den Spätfolgen der Misserfolge der Dienste rund um die NSU-Morde. Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst leiden unter einer Vertrauenskrise in der Bevölkerung und Teilen der Politik. Langfristig kann das zu einer ernsten Gefahr für die Arbeit der Dienste werden. Verfassungsschutz und Geheimdienste im demokratischen Rechtsstaat können doch nur erfolgreich sein, wenn das Misstrauen in ihrer Arbeit am Ende nicht größer ist als die Sorge um die innere und äußere Sicherheit des Landes. Soweit es um die innere Sicherheit Deutschlands geht, gibt der Verfassungsschutzbericht 2013 wichtige Hinweise darauf, dass es offensichtlich immer schwieriger wird, die radikal-islamistische Szene erfolgreich unter enger Beobachtung zu halten. Die Tendenz zur Vereinzelung der Täter im Milieu schafft ganz neue Bedingungen zur Gefahrenabwehr im Terrorismus. Soweit es den Rechtsextremismus in Deutschland betrifft, besteht kein Anlass zu entspannter Gelassenheit. Er wird immer gewalttätiger und brutaler, wenngleich die absolute Zahl seiner Anhänger leicht zurückgegangen ist. Ähnlich sieht es beim Linksextremismus aus. Die Zahl der Anhänger sinkt, die Bereitschaft zur Gewalt nimmt jedoch zu. Zudem macht sich ein Verhalten breit, das auf gesellschaftliche Nulltoleranz stoßen muss. Gewalt gegen Polizeibeamte und in nicht wenigen Fällen sogar gegen zivile Hilfskräfte bei Feuerwehr und Ambulanzen. In der Summe zeigt der Verfassungsschutzbericht 2013 jedoch das Bild eines Landes, das sich gemessen an seinen Risiken in einem doch ausbalancierten Zustand seiner Sicherheitsarchitektur befindet. Das kann nicht jedes Land von sich behaupten, das sich zum Kulturkreis der Rechtsstaaten zählt. Irritierend neu ist jedenfalls die Erfahrung, dass sich deutsche Sicherheitsinteressen nicht mehr ohne Misstrauen in amerikanische Absichten denken lassen. Der Innenminister hat bei der Präsentation des Verfassungsschutzberichts heute die denkbar diplomatischsten Töne angeschlagen. Man wird sich jedoch daran gewöhnen müssen, dass den Amerikanern deutsche Bedenken immer unwichtiger werden.
Dietmar Riemer kommentierte die Vorlage des Verfassungsschutzberichts 2013. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Der blutige Machtkampf im Irak hat heute nichts von seiner Brutalität verloren. Das Erobern und Zurückerobern von sunnitischen ISIS-Kämpfern auf der einen und von Schiiten dominierter Regierungsarmee auf der anderen Seite kostet weiter viele Opfer. Inzwischen droht sogar der Iran damit einzugreifen. Regierungschef al-Maliki rief heute in Bagdad zur Einheit des Landes auf. Aber kaum jemand wollte es hören. Stattdessen richtete sich der Blick auf den Kampf um eine große Ölraffinerie. Nina Amin berichtet.
Ein Amateurvideo im Internet zeigt hohe schwarze Rauchwolken am Horizont. Eine Stimme kommentiert die Szene. Es soll der Himmel über Iraks größter Ölraffinerie Baichi sein und die heftigen Gefechte um die Anlage dokumentieren. Kämpfer der Extremistengruppe Islamischer Staat im Irak und Syrien, kurz ISIS, hatten Baichi am Morgen unter Beschuss genommen, wie irakische Sicherheitskräfte berichteten. Erst kurz zuvor war der Betrieb der Ölraffinerie rund 200 Kilometer nördlich von Bagdad aus Sicherheitsgründen eingestellt worden. Wie so oft in den vergangenen Tagen gibt es unterschiedliche Meldungen, wer die Raffinerie jetzt kontrolliert. Augenzeugen berichteten, ISIS habe weite Teile der Anlage eingenommen. Der irakische Militärsprecher Qasem Atta sagte hingegen, die Armee habe die Islamisten in die Flucht geschlagen. Wir haben heute einen Terrorangriff von ISIS auf die Ölraffinerie in Baichi verhindert, Gott sei Dank. Und wir haben 40 Terroristen getötet und ihre Fahrzeuge, beladen mit Munition und Waffen, zerstört. Während die Kämpfe zwischen den Aufständischen und der irakischen Armee weitergehen, hat Regierungschef Nouri al-Maliki bei einer Rede im Staatsfernsehen die Iraker zur Geschlossenheit aufgerufen. Der Irak ist eine Einheit aus Sunniten, Schiiten, Arabern und Kurden. Die politischen Kräfte des Landes haben gestern Abend bei einem Treffen eine gemeinsame Botschaft formuliert. Zusammen werden wir den Terroristen entgegentreten. Aber Malikis Aufruf dürfte zu spät kommen. Die ISIS-Kämpfer, die auf ihrem Blitzeroberungszug durch den Nordirak bis kurz vor die Hauptstadt Bagdad kamen, werden von den sunnitisch-arabischen Stämmen in der Region unterstützt. Die fühlen sich seit langem von der schiitisch dominierten Regierung diskriminiert. Und sie werden Maliki jetzt kaum glauben, wenn er die Einheit von Sunniten und Schiiten beschwört. Nawzat Hadi Malut, der Gouverneur von Erbil, einer der drei Kurdenprovinzen im Nordirak, meint, hinter den ISIS-Kämpfern haben sich längst sämtliche Regierungsgegner versammelt. Mit einem gemeinsamen Ziel. Sie wollen Bagdad einnehmen und den schiitischen Regierungschef Nuri al-Maliki stürzen.
In der Ukraine hatte Präsident Poroschenko schon kurz nach seiner Wahl Ende Mai einen Waffenstillstand angekündigt. Bis jetzt aber wurde im Osten unvermindert gekämpft. Jetzt spricht Poroschenko von einem einseitigen Waffenstillstand, einer Feuerpause der Soldaten, in der die Gegner die Waffen abgeben könnten. Über die Reaktionen Jan Palokat.
Der vorübergehende einseitige Waffenstillstand ist der erste Schritt eines 14 Punkte umfassenden Plans, deren Details Poroschenko diese Woche vorstellen will. Der sogenannte Friedensplan soll auch mit westlichen Regierungschefs abgestimmt worden sein. Poroschenko sprach darüber zuletzt auch mit dem russischen Präsidenten Putin. Die Separatisten sollen im Rahmen der Feuerpause für kurze Zeit die Möglichkeit erhalten, ihre Waffen niederzulegen, so Präsident Poroschenko. Die Feuerpause wird sehr kurz sein. Es geht darum, die Situation in Ordnung zu bringen, die Gruppen zu entwaffnen und in gemeinsamen Patrouillen gegen Marodeure und Verbrecher vorzugehen. Zugleich bieten wir all jenen, die keine schweren Verbrechen begangen haben und ihre Waffen niederlegen, eine Amnestie an. Ich will auch einen Korridor vorschlagen, damit russische Söldner ohne Waffen ukrainisches Territorium verlassen können. Ab wann genau das Angebot gilt und für wie lange, blieb zunächst unklar. In Moskau äußerte sich Außenminister Lavrov skeptisch. Es müsse einen dauerhaften, keinen vorübergehenden Waffenstillstand geben. Noch negativer äußerte sich einer der Separatistenführer, Denis Puschilin. Dem russischen Fernsehsender Dosch sagte er, der Vorschlag sei eine Falle. Nach Medienberichten enthält Poroschenkos sogenannter Friedensplan auch den Vorschlag, eine Pufferzone entlang der russisch-ukrainischen Grenze einzurichten, um das Einsickern von Kämpfern zu unterbinden. Als Entgegenkommen plant Poroschenko eine Verwaltungsreform mit großer Autonomie für die Kommunen und verspricht Wirtschaftshilfen für die östlichen Landesteile. Für seine Reformvorhaben braucht Poroschenko die breite Unterstützung des Parlaments, das aber keineswegs geschlossen hinter ihm steht. Derweil legten die Vereinten Nationen in Genf einen Bericht über die Menschenrechtslage in der Ukraine vor, der ein grauenhaftes Bild von der Lage in den von den Separatisten kontrollierten Gebieten zeichnet. Folter, Misshandlungen und die Verfolgung Andersdenkender seien in den Regionen Donetsk und Lugansk an der Tagesordnung. Zugleich appellierte die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte an die Kiewer Regierung, bei der Militäraktion mehr Zurückhaltung zu üben, da immer wieder Zivilisten ins Kreuzfeuer der Kämpfe gerieten.
Für die Bahn ist jetzt alles klar. Ronald Pofalla, bis Dezember noch Kanzleramtsminister im Hause Merkel, wechselt ins Unternehmen. Der Aufsichtsrat der Bahn hat heute einen Haken hinter die Personalie gemacht. Die diskutierte Karenzzeit zwischen Regierung und Unternehmen will Pofalla einhalten. Die Opposition ist unverändert, aber empört. Michael Weidemann dazu.
Die Mitteilung aus der Berliner Zentrale der DB AG umfasste gerade mal 16 Zeilen. Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn hat die Entscheidung des Vorstands in seiner regulären Sitzung zur Kenntnis genommen, lautet ihr Kernsatz. Damit werde Ronald Pofalla zum 1. Januar 2015 Generalbevollmächtigter für politische und internationale Beziehungen im größten deutschen Staatskonzern. Die Bundesregierung mochte sich zur künftigen beruflichen Karriere des Mannes, der noch vor einem halben Jahr das Kanzleramt geleitet hatte, nicht näher einlassen.
Das ist eine Angelegenheit der Deutschen Bahn und von Herrn Pofalla. Die Bundesregierung hat immer gesagt, dass grundsätzlich Wechsel von der Politik in die Wirtschaft möglich sein müssen, dass es wünschenswert ist, dass sie transparent vonstatten gehen und dass zwischen der Beendigung der politischen Tätigkeit und der Aufnahme einer anderen beruflichen Tätigkeit eine gewisse zeitliche Distanz liegt,
erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittag. Als Generalbevollmächtigter steigt Pofalla zwar zum zweitmächtigsten Mann an der Spitze des Konzerns auf, formales Vorstandsmitglied soll er aber erst in 2 Jahren werden, in einem späteren Schritt, wie es in der Presseerklärung wörtlich heißt. Auch so jedoch ist der Interessenkonflikt augenfällig, moniert der Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion Anton Hofreiter.
Herr Pofalla hat als Kanzleramtsminister auffallend häufig zugunsten des Bahnvorstandes massiv interveniert. Jetzt erhält er in Form eines Postens, in dem er 1 Million Euro im Jahr mindestens verdient, seine Belohnung. Das könnte man, wenn man hart formulieren möchte, als nachgelagerte Korruption bezeichnen.
Ähnlich schätzt auch die stellvertretende Fraktionschefin der Linken, Gesine Lötsch, die Aktivitäten Pufallas vor und nach seinem geplanten Wechsel ein. Ein Berufsverbot für ehemalige Politiker dürfe es zwar nicht geben, so Lötsch, dieser Fall aber sei ein augenfälliges Beispiel dafür, warum Karenzzeiten nach dem Ausscheiden aus einem politischen Amt dringend nötig seien.
Herr Pufalla hat ja in seiner Zeit im Kanzleramt Entscheidungen getroffen, die die Bahn berühren. Und das Schärfste ist, dass er nur auch für den Bereich Compliance zuständig sein soll. Also gerade für die Frage, sind Amtsführung und Entgegennahme oder Nicht-Entgegennahme von eventuellen Vorteilen miteinander verbindbar.
Dass der Interessenkonflikt keine Petitesse ist, wird auch bei Antikorruptionsinitiativen wie Transparency International oder Lobby Control hervorgehoben. Transparency fordert eine verbindliche, gesetzlich festgelegte Karenzzeit für ausscheidende Politiker von 3 Jahren. Im Koalitionsvertrag ist die Festlegung einer gewissen zeitlichen Distanz auch vorgesehen. Eine entsprechende Regelung werde zwischen den Ministerien im Augenblick abgestimmt, heißt es aus dem Bundesinnenministerium. Wie auch immer sie dann aussieht, im Falle Ronald Pufallas kommt sie auf jeden Fall zu spät.
Mehr Geduld mit den überschuldeten Euro-Ländern, mehr Zeit, in der sie Schulden abbauen können. Mit dieser Idee hat Wirtschaftsminister Gabriel unlängst für Unruhe innerhalb der Großen Koalition gesorgt. Er wolle mit den französischen Schuldensozis mauscheln, warf ihm CDU-Generalsekretär Scheuer daraufhin vor, und er wolle den Stabilitätspakt aufweichen. Streit also in der GroKo. Die Kanzlerin winkte heute ab, sozusagen. Michael Weidemann.
Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht keinen Anlass, am EU-Stabilitätspakt etwas zu ändern. Und sie sieht in dieser Frage auch keinen Konflikt mit Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel.
Ich habe heute mit dem Wirtschaftsminister gesprochen vor dem Kabinett, wie wir es immer tun. Und wir sind uns einig, es gibt keine Notwendigkeit, den Stabilitätspakt zu verändern. Alles, was wir an Flexibilität brauchen, um die Probleme zu überwinden, ist als Flexibilitätsinstrumente bereits im jetzigen Stabilitätspakt enthalten.
Gabriel hatte sich am Montag bei einem Besuch in Frankreich dafür ausgesprochen, Ländern, die Reformen tatsächlich umsetzen, mehr Zeit für den Defizitabbau zu geben. Insbesondere sollten Kosten für Reformmaßnahmen aus der Defizitberechnung ausgeklammert werden, schlug Gabriel vor. Das war von vielen Beobachtern als Aufruf zur Verwässerung des Euro-Stabilitätspaktes interpretiert worden, was Gabriel aber zurückwies. Sein Sprecher Tobias Düno stellte heute dazu klar:
Nichtsdestoweniger hat Herr Gabriel in Toulouse auf eine Debatte, die in anderen Mitgliedstaaten geführt wird, Bezug genommen, ohne sich diese Position zu eigen zu machen.
Allerdings kommen aus Frankreich und Italien Forderungen an die EU, ihnen mehr Zeit zu geben. Beide Länder wollen mehr auf Wachstum setzen und den Abbau ihrer Defizite hinausschieben. Dazu sagt Gabriels Sprecher:
Da lese ich gelegentlich, dass Sie zu Veränderungen am Stabilitäts- und Wachstumspakt raten. Minister Gabriel hat, wie gesagt, heute noch mal einer großen deutschen Tageszeitung gesagt, dass er keinen Anlass sieht, Veränderungen am Stabilitäts- und Wachstumspakt vorzunehmen.
Gabriel wies in einem Interview darauf hin, dass Deutschland nach den Reformen der Agenda 2010 auch Zeit gebraucht habe, um die Staatsschulden zu senken. Das bedeutet kein Abrücken vom Stabilitäts- und Wachstumspakt, betonte Gabriel. Wenn Reformen nicht nur angekündigt, sondern auch durchgezogen würden, gebe der Pakt Flexibilität und Zeit. Sprecher Düno:
Die notwendige Flexibilität besteht für klare Verabredungen, im Bedarfsfall verbindliche Reformen gegen Zeit.
Mehrere Unionspolitiker sehen in den Äußerungen des SPD-Vorsitzenden ein Abrücken vom EU-Stabilitätspakt und kritisieren Gabriel deutlich. Der CDU-Haushaltsexperte Norbert Bartle erklärte, dieser Vorschlag zur Aufweichung des Stabilitätspaktes sei kontraproduktiv und destruktiv. Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei EVP, Manfred Weber von der CSU, warnte vor einer Lockerung der Defizitregeln. Gabriel sende mit seinen Äußerungen ein fatales Signal. Die Fehler der Vergangenheit dürften nicht wiederholt werden, erklärte Weber.
Schwimmen die gesetzlichen Krankenkassen im Geld? Immerhin hatten viele ihren Mitgliedern ja einen Betrag zurückzahlen können. Aber was ist mit den Kosten für die Kliniken und für die Einführung der Gesundheitskarte? Politischen Träumen von niedrigeren Beiträgen ließen die gesetzlichen Kassen, die wiesen sie heute zurück. Peter Mücke dazu.
Bundesgesundheitsminister Gröhe hatte vielen Versicherten Hoffnung gemacht. 20 Millionen Menschen seien bei Krankenkassen versichert, die weniger als die bisherigen 0,9% Zusatzbeitrag von ihren Mitgliedern kassieren müssten. Die Chefin des Kassenspitzenverbandes Pfeiffer widerspricht. Bereits jetzt zeichne sich ab, dass die Einnahmen die Ausgaben in den kommenden Jahren nicht mehr decken werden.
Deswegen halte ich diese Einschätzung für zu optimistisch. Ich gehe davon aus, dass wir in etwa im Schnitt bei den 0,9, wie sie heute als einheitlicher Beitragssatz gelten, bleiben werden. Vielleicht ist es ein klein wenig darunter im Schnitt, aber ich erwarte da keine großen Entlastungen.
Die meisten Kassen würden den Aufschlag so hoch ansetzen, damit der Beitragssatz einige Jahre stabil bleiben kann. Verbandschefin Pfeiffer rechnet damit, dass bereits in diesem Jahr die Reserven der Krankenkassen von über 30 auf 26,7 Milliarden Euro sinken werden.
Wir werden uns jedenfalls dafür einsetzen, dass die Ausgabendynamik begrenzt wird und wir deshalb hoffen, dann auch stabile Beitragssätze halten zu können. Das ist unser Ziel. Ich hoffe, dass die Gesetzgebung zum Beispiel jetzt bei der Krankenhausreform, aber auch in den anderen Bereichen uns zur Seite steht und auch mit dafür sorgt, dass sie nicht über die Dynamik der Einnahmen hinausgeht.
Auch beim Problemkind elektronische Gesundheitskarte hofft Pfeiffer auf Hilfe aus der Politik. Die Bundesregierung solle einen Zeitplan vorgeben und Verstöße mit Sanktionen bestrafen.
Unsere Forderungen sind, dass alle Beteiligten gemeinsam daran arbeiten, dass das Projekt vorankommt. Wir haben schon erhebliche Vorleistungen geleistet. Wir sind bei 800-900 Millionen, die bislang schon investiert worden sind. Jetzt müssen auch endlich die Leistungserbringer angeschlossen werden und die müssen auch mitarbeiten.
Die Kassen werfen vor allem den Ärzten vor, den Aufbau der IT-Infrastruktur zu behindern. Vor 11 Jahren war die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte beschlossen worden. Bislang hat es aber nur für die Ausgabe von neuen Gesundheitskarten gereicht. Einziger Mehrwert, ein Passfoto. Und auch diese Karten müssen 2017 erneut ausgetauscht werden. Die Sicherheitsschlüssel der Karten müssen erneuert werden.
In Spanien ist eine neue Zeit angebrochen. König Juan Carlos hat vor einer Dreiviertelstunde im Königspalast seine Abdankungsurkunde unterschrieben und damit das Amt des Staatsoberhaupts freigemacht für seinen Sohn Felipe. Was in früheren Zeiten ein spektakuläres Ereignis gewesen wäre, sah in Madrid heute beinahe nüchtern aus. Reinhard Spiegelhauer dazu.
Anwesend waren rund 150 geladene Gäste, darunter Regierungschef Rajoy und seine Minister sowie die Parlamentspräsidenten. Nach einleitenden Salutschüssen spielte die königliche Garde die Nationalhymne, bevor der scheidende Monarch im Säulensaal des Palastes seine Unterschrift unter das Dekret setzte. Wirksam wird die Abdankung um Mitternacht. Ab dann ist Felipe VI. Neuer König von Spanien. Er wird jedoch erst am Vormittag in einer Zeremonie im Parlament feierlich zum König proklamiert. Im Anschluss wird der neue König eine kurze Rede über die Ziele seiner Regentschaft halten. Danach ist eine Autofahrt durch das Stadtzentrum zum Königspalast vorgesehen. Die Stadtverwaltung hat in den vergangenen Tagen Nationalfähnchen und Fotos des künftigen Königspaares an Geschäfte in der Innenstadt verteilt. An öffentlichen Gebäuden wurde Blumenschmuck angebracht, um festliches Ambiente zu schaffen. Das oberste Gericht der Region Madrid hat die Entscheidung der Stadt bestätigt, Demonstrationen von Monarchiegegnern in der Innenstadt am morgigen Donnerstag zu verbieten. Darüber hinaus dürfen entlang der Strecke, die der neue König vom Parlament zum Palast zurücklegt, keine republikanischen Symbole gezeigt werden, wie beispielsweise die rot-gold-violette Fahne der Zweiten Republik. Im Königspalast angekommen wird sich Felipe VI. Zunächst auf dem Balkon dem Volk zeigen, bevor er einen Empfang für rund 2000 geladene Gäste gibt. Der Empfang soll im Tapas-Stil gehalten sein. Beobachter sprechen von einem Zeichen neuer Bescheidenheit des Königshauses. Ausländische Staatsgäste werden ebenso wenig erwartet wie Vertreter anderer Königshäuser.
Der Fall Kalinka und ein spektakulärer Akt von Selbstjustiz beschäftigen die Gerichte seit vielen Jahren. Im Mittelpunkt steht der leibliche Vater der ermordeten 14-jährigen Kalinka. Nachdem der Täter hier in Deutschland aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden war, entführte er ihn nach Frankreich. Dort wurde der Mann tatsächlich verurteilt. Heute entschied der Richter über den Entführer. Andreas Teska dazu.
Er ist schuldig und verurteilt, aber er bleibt auf freiem Fuß. Der heute 76-jährige André Bamberski muss nicht ins Gefängnis. Das Gericht in Mühlhausen verurteilte ihn wegen Entführung zu einem Jahr Haft auf Bewährung. Es ist das Ende einer sage und schreibe 32 Jahre währenden deutsch-französischen Justizsaga. Denn der Verurteilte ist zwar weiter uneinsichtig, will aber nun wohl einen Schlussstrich ziehen unter die Verfahren.
Es ist difficile d'admettre que je puisse être condamné comme auteur de l'enlèvement,
Es ist zwar schwer hinzunehmen angesichts der Faktenlage, dass ich verurteilt worden bin als Verantwortlicher für die Entführung und nicht nur als Komplize, aber ich wäre erstaunt, wenn meine beiden Anwälte und ich gemeinsam entscheiden würden, gegen dieses Urteil Berufung einzulegen. Bamberski hatte den deutschen Arzt Dieter Krombach, den Stiefvater und angeblichen Mörder seiner Tochter Kalinka, aus Deutschland entführen lassen, damit dieser in Frankreich vor Gericht gestellt werden konnte. Die deutsche Justiz hatte die Verfahren gegen Krombach aus Mangel an Beweisen eingestellt. In Frankreich wurde er dagegen nach seiner Verschleppung zu 15 Jahren Haft verurteilt. Die damals 14 Jahre alte Kalinka war 1982 im Haus ihres deutschen Stiefvaters in Lindau am Bodensee tot aufgefunden worden. Während Krombach jede Schuld an ihrem Tod bestritt, ist Bamberski überzeugt, dass Kalinka von ihrem Stiefvater missbraucht und getötet wurde. Bamberski beauftragte deshalb im Jahr 2009 zwei Männer, Krombach aus Deutschland nach Frankreich zu verschleppen. Die beiden standen zusammen mit ihrem Auftraggeber vor Gericht und wurden zu jeweils einem Jahr Gefängnis verurteilt. Eine wegen Beihilfe mit angeklagte Journalistin sprach das Gericht frei. Krombach ließ sich als Nebenkläger im Prozess vertreten. Seine Anwälte prüfen, ob sie gegen die nach seiner Entführung in Frankreich verhängte Haftstrafe vor der europäischen Justiz vorgehen wollen.
Die Islamistensekte Boko Haram überzieht den Norden Nigerias weiter mit blutigen Anschlägen. Gestern Abend waren Fußballfans ihr Ziel. Anne Almeling dazu.
Bei einem Anschlag auf Zuschauer eines WM-Fußballspiels im Norden Nigerias sind mindestens 14 Menschen getötet worden. Weitere 26 seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Anschlag in der Stadt Damaturu im Bundesstaat Yobe wurde Augenzeugen zufolge gestern Abend kurz nach dem Anpfiff des WM-Spiels Brasilien gegen Mexiko verübt. Der Attentäter hatte offenbar einen Sprengsatz in einem Dreiradtaxi versteckt und zur Explosion gebracht. Schon in den Tagen zuvor hatte es in der Region Angriffe auf Fußballzuschauer gegeben. Die Behörden machen die Terrorgruppe Boko Haram dafür verantwortlich. Die Islamisten hatten schon vor der WM mit Anschlägen auf Public Viewing Partys gedroht. Die nigerianischen Behörden haben nun angeordnet, die Fußballspiele nicht mehr öffentlich zu übertragen. Boko Haram will eigenen Angaben zufolge im überwiegend muslimischen Norden des Landes einen Gottesstaat errichten und kämpft dafür mit allen Mitteln.
Ein niederträchtiger Anschlag auf Fußballfans im Norden Nigerias. Natürlich geht die Fußball-Weltmeisterschaft davon völlig unberührt weiter. Die Gruppe F, in der die Fußballelf Nigerias spielt, hat heute Pause. Stattdessen haben die Mannschaften der Gruppe B heute ihren großen Auftritt. Eine Gruppe, die schon Schlagzeilen gemacht hat, denn der aktuelle Weltmeister Spanien hatte sich ja von den Niederländern im ersten Spiel doch einigermaßen blamieren lassen. Martina Knief in Rio de Janeiro. Seit 18 Uhr spielen die Niederländer. Nun die erste Halbzeit in Porto Alegre ist rum. Sie spielen gegen Australien. Man könnte doch sagen, ein Durchmarsch Nummer 2 für die Oranje Elf, oder?
Eben nicht. Der Glanz ist ein bisschen weg von dem 5:1 nach diesen ersten 45 Minuten, denn es steht nur aus Sicht der Niederländer 1:1 gegen die Socceroos aus Australien. Arjen Robben brachte in der 20. Minute mit seinem dritten WM-Tor von Brasilien die Niederländer in Führung, aber kaum war Anstoß und da hat der Altstar der Australier Tim Cahill im direkten Gegenzug in der 21. Minute das 1:1 gemacht. Also, die Niederländer müssen sich ganz schön strecken, um nochmal so eine Leistung hinzulegen und zumindest erstmal heute das Spiel auch zu gewinnen.
45 Minuten, dafür haben sie ja noch. Die Spanier müssen dagegen heute beweisen, dass sie es doch tatsächlich noch können. Um 21 Uhr gegen Chile, da ist der Druck ganz schön groß, oder?
Der ist mächtig. Also die Spanier haben ja wirklich eine schwache Leistung hingelegt bei der Glanzleistung der Niederländer. Das muss man beides mal so sehen bei diesem 1:5. Und sie müssen Chile erstmal schlagen. Dieses Spiel findet heute hier bei uns in Rio de Janeiro in Maracaná statt. Und die Stadt ist schon seit gestern ein bisschen in Ausnahmezustand. Die sagten gestern zu uns, heute spielt Brasilien, heute machen wir die Läden früher dicht. Und morgen ist Maracaná, da braucht ihr auch gar nicht kommen zum Einkaufen. Also das begeistert die allein schon, dass in Maracaná gespielt wird. Und die Spanier müssen aller Welt beweisen, dass das nur ein negativer Ausrutscher war gegen die Niederlande. Ich befürchte allerdings, dass sie so viel besser gar nicht spielen können.
Die deutsche Elf hat ja erst am Sonnabend ihren nächsten Auftritt. Da war Zeit heute für ein paar Zwischenstandinformationen. Co-Trainer Hansi Flick ließ sich befragen. Was macht also der Oberschenkel von Mats Hummels? Thema Nummer 1.
Ja, genau. Also naja, es ist so ein bisschen Kopfwackeln noch. Er trainiert individuell, wird natürlich beinahe rund um die Uhr behandelt, der Oberschenkel. Hansi Flick sagte zum einen, er sei guter Dinge, ob eines möglichen Einsatzes von Mats Hummels am Samstag gegen Ghana. Aber es wird knapp und ein kleiner Wettlauf mit der Zeit. Aber ich denke mal, alle arbeiten gut. Mats Hummels ist ehrgeizig, dass die Chancen gut stehen, dass er spielen kann.
Und es sind ja auch noch ein paar Tage. Vielen Dank, Martina Knief, live aus Brasilien. Und da gab es im Sport auch noch diese Meldung heute. Der Deutsche Handballbund trennt sich von Nationaltrainer Martin Heuberger. Grund ist die schwierige sportliche Situation, die keine Zusammenarbeit mehr zulasse, hieß es. Die DHB-Auswahl war ja am letzten Wochenende in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar gescheitert. Und das war's vom Echo des Tages heute. Einen schönen Abend noch wünscht Ihnen Sabine Rhein.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.